Ja. Das ist der Innenhof von Lumley Castle, wo Dungeons and Dragons in the Castle dieses Wochenende stattfindet. Nein, nicht dieses Wochenende, diese Woche und letzte Woche auch schon. Und die Tage dazwischen war auch noch etwas von denen. Also manche von den Leuten sind hier anderthalb Wochen. Ich bin nur für 4 Tage mehr oder weniger da. 3 zum Leiten, einen für den Empfang und für die Session Zero und natürlich Anreise und Abreise. Also wir haben schon auch einige Zeit hier und können das auch ein bisschen genießen. Es ist nämlich wirklich eine wunderschöne Anlage und das ist alles auch insgesamt ein Schlosshotel im Endeffekt. Weil es ist nicht wirklich ein Castle. Die Verteidigungsanlagen hier, die sind alles Schmu. Die hat jemand oben drauf bauen lassen, damit es grimmiger aussieht. Aber soweit ich das verstanden habe, ist das eher so ein elegantes, ich möchte ein tolles Landhaus, das auf eine ältere Sache drauf aufgebaut wurde. Aber das meiste, was wir hier sehen, ist halt nobles Landleben des Adels. Das hier wird wahrscheinlich eine wilde Mischung aus, wir reden über die bisherige Erfahrung in D&D in der Castle. Meine Spielrunde ist durch. So. Und zeigen ein bisschen was an Stuff, den entweder wir dabei haben oder der hier ausgestellt wird. Irgendwann wird's hier voll. Okay. Also. Meine Spielrunde ist schon durch, weil ich heute die 8 Stunden in 2 Blöcken direkt aufeinanderfolgen hatte mit einer Stunde Pause dazwischen. Das heißt, 24 Stunden Dungeons & Dragons mit meiner Runde sind vorbei mit einer Kurzkampagne, die ich zwar schon geschrieben hatte, aber für eine rein private interne Runde Anfang des Jahres und die ich jetzt nochmal schöner aufgearbeitet und erweitert habe für diese Sache und es tatsächlich auch geschafft habe, sie wirklich gutzeitig durchzubringen. Und dabei hat eine Rolle gespielt unter anderem dieser Zeitdrache. Und er hat eine wichtige Rolle gespielt und er ist den Leuten auch sehr ans Herz gewachsen. Im Spiel hieß er Akriathan. Der ist da drin, weil ich ihn geschenkt bekommen habe und ich die Miniatur so großartig fand, dass ich unbedingt eine Story um den Zeitdrachen in meiner Kampagne brauchte. Deswegen war der Zeitdrache ein Orakel, aber das Orakel lag zu dem Zeitpunkt, wo ihm alle Zusammenhänge klar wurden im Sterben. Deswegen hat er Nachrichten rückwärts durch die Zeit geschickt. Deswegen haben die Leute regelmäßig mit ihm geredet, während er die Körper von anderen Leuten übernommen hat. Und er hat dann einzelne Sachen gesagt, deren Sinn sich erst später ergeben hat, wenn die richtige Zeit gekommen war. Komplex, egal. Hauptsache ist, ich habe eine unnötig komplexe, aber am Ende auch so aufgegangene, dass die Spielenden alles verstanden haben, eine Story geschrieben im Rahmen dieser Kampagne, nur weil ich diese tolle Mini geschenkt bekommen habe. Sorry. Danke, Nico, für diese tolle Mini.
Wenn du das Mikro kurz zur Seite nimmst,
legst du mir hier eine Registertonne Spielmaterial hin? Wow, okay.
Die Idee ist, du kannst es hier ausbreiten und du mit anderen Sachen wieder weg.
Genau. Dann, was anderes hier ist, bei D&D der Kasse gibt es einen Unterschied zwischen Sponsoren und zwischen Giftern. Und einer der Gifter ist Hero Forge. Und alle Spielenden, die das rechtzeitig angegeben haben, haben ihre Charaktere als Miniaturen ausdrucken können. Und wir Spielleitungen durften uns einen Bossgegner oder irgendeinen NSC designen und ausdrucken lassen. Und da bei mir die Wurzel allen Übels darin liegt, dass eine Hohepriesterin der Totengottheit etwas Grauenhaftes, Schreckliches, einen Hunger von jenseits des Universums beschworen hat, war der Endkampf gegen eine von davon zersetzte, übernommene und korrumpierte Todesgottheit. Und dieses hübsche Skelett mit Blumenkrone und einer Lampe der Finsternis und einer Sichel, der komische, eklige Tentakel aus dem Skelett herauswachsen. Und dann das Letzte, und das hat meine Spielenden ziemlich begeistert, ist dieser Drachenwürfelturm. Der vor allen Dingen auch noch LED-Lampen hat, die Fernbedienung ist gerade nicht da und da konnte man unterschiedliche Lichtshows machen. Und einer von meinen Spielenden hatte so richtig große Chonky-Würfel, die hin und wieder stecken drin geblieben sind. Dann haben wir den Heimlichgriff bei einem Drachen machen müssen. Überhaupt gibt es sehr viele Drachen hier, in dem Sinne, als dass es eine ganze Bibliothek an Material gibt, auf das die Spielleitungen zugreifen können. Und da ist eine Kavalkade an Drachen dabei, inklusive einer Tiamat. Und eines uralten roten Drachen und ganz viel exotischer Krimskrams, auch ein Beholder-Drache. Es ist eine bemerkenswerte Menge an Zeug, auf die man zugreifen kann. Dann bringen auch viele Leute, so wie ich, privat noch wer was mit und wird wild hin und her getauscht. Also im Grunde alles, worauf man irgendwie gekommen ist als Idee, konnte man am Spieltisch, wenn man Miniaturen benutzt, darstellen. Und die meisten haben das gemacht, weil wenn man sie schon da hat, dann möchte man auch mit ihnen rumspielen. Meine Runde war eine Horde erfrischender Chaosgestalten, die allen möglichen weirden Kram gemacht haben, wie man sich das wünscht, die man natürlich vorher nie planen kann. Und am Ende hat das bedeutet, dass sie unter anderem den Gott der Träume umbenannt haben in Dale, weil sie sich seinen langen Namen irgendwie nicht merken wollten, beziehungsweise den Tick hatten, dass sie ständig Leuten verschiedene Namen gegeben haben. So ein bisschen Eevee-charaktermäßig. Und jetzt ist Dale der neue Gott des Todes. Eine von den Spielerfiguren ist die Gottheit des Wohlbefindens. Weil sie angefangen hat, irgendwann den Gott Träume, der jetzt der Gott des Todes ist, zu trösten. Und dann gesagt hat, oh, ich glaube, ich wäre eine ganz gute Gottheit, die andere Göttern hilft bei ihrem Job. Und jemand anders hat eine Kobold-Mafia gegründet und leitet sie. Das Drow-Pärchen, das mitgespielt hat, hat das Unterreich mehr oder weniger übernommen im Anschluss. Ja. Aber ich finde fast, die Kobold-Mafia hat mir mit am meisten zugesagt. Vor allen Dingen, sie haben in die Endschlacht dann ganz viele Verbündete mitgenommen, die ihnen geholfen haben mit unterschiedlichen Sonderfähigkeiten oder indem sie in bestimmte Kampfsituationen schicken konnten. Und er hatte die Kobold-Mafia dabei. Und einer der Wege, die sie nehmen konnten zum Schauplatz des Showdowns, war im Grunde durch so eine Renaissance-Einkaufsmeile. Und also wie man es zum Beispiel in Italien in manchen Städten findet, eine Brücke voll mit Läden, mit richtig teurem Krams. Und er hat die Kobolde einfach darin losgelassen. Und dann hatten sie halt Kobolde, die High Heels sich auf die Hörnchen gesteckt hatten und behangen waren mit Schmuck, die einmal durch die irgendwie die Brauerei getobt sind und durch den Unterwäscheladen und sowas alles. Also es war eine wilde Mischung aus extremer Epik. Durchaus auch traurige Dinge. Sie haben zwischendurch einmal geheult. Also zumindest ein paar von ihnen. Und kontinuierlichem Flirten mit den großen, bösen Leuten auf der NSC-Seite. Und ja, absolutem gnadenlosem und respektlosem Chaos, das keinen Halt gemacht hat vor uralten Drachen, Gottheiten, Hohepriestern, Kaiserinnen und sonst irgendetwas. Also ich hatte sehr viel Spaß. Kobold-Mafia, ich bin dabei, sagt Heidelern. Ja. Schöner Dungeon haben sie da. Wäre doch schade, wenn ihm was passieren würde. Ich meine, Kobolde betreiben häufig die oberen Dungeon-Levels, wenn die streiken oder so. Oder wenn die sagen, wenn ihr sie nicht mit mir zusammenarbeiten, gibt es keine Kobolde mehr. Hm? Dann sind auf einmal die ersten Räume leer. Also ja, effektive Bande, die Kobold-Mafia. Also, ich will nicht lügen, das war echt anstrengend. Also, in 3 Tagen die Kampagne leiten und zwischen den einzelnen Sessions Sachen abbauen, neue Sachen bereitstellen, nochmal Dinge nachgucken, kurz ein paar letzte Notizen machen und dann wieder direkt einsteigen mit voller Energie. Und meine Runde bestand auch unter anderem aus einem 14-jährigen, sehr stark neurodiversen Kind, der so an der jüngsten Grenze ist von Leuten, die bei D&D eine Kasse mitmachen können. Und sozusagen das zu handeln, dass er mit seinem großen Drang an bestimmten Stellen dazwischen zu springen, er kannte die Regeln auswendig, dann immer zu sagen, so, ah, das funktioniert so und so, dass man ihn da ein bisschen bremst und dann bei anderen Sachen unterstützt und dann auch sagt, hey, ist es okay, stimm ein bisschen, können wir irgendwas für dich tun, sollen wir gerade eine Pause machen oder möchtest du lieber weitermachen, und dass alle anderen aber auch sich am Tisch wohlfühlen und dass alle genügend Screentime bekommen und so weiter und so fort und abgelenkt sind. Weil manche Leute die letzten Tage auch einfach wirklich nur die Welt abschalten wollten und nichts von ihr mitbekommen.
Was? Echt?
Ja, also das war schon ein Fulltime-Job. Ich meine, es waren 8 Stunden am Tag nur reines Spielen, dann plus noch Vorbereiten und Nachbereiten. Also ich denke, es war schon so ein 11-Stunden-Tag pro Tag allein für die Spielrunden. Und dann haben wir obendrein natürlich noch für die Doku gedreht, die wir hier machen. Also ich glaube, das war jetzt schon so 14 Stunden pro Tag, die wir an irgendwas gearbeitet haben. Also zumindest.
Ich glaube mehr.
Die,
also du.
Ja, konservativ geschätzt 14 Stunden Arbeit am Tag. Und halt eben auch hochkonzentrierte energiekostende Arbeit. Also ich laufe auf Koffein und meiner Trauer darüber, dass das britische Essen so geschmacksfrei ist. Die halt mich am Laufen.
Beim Essen hast du ja auch nicht frei. Die Spielenden sitzen mit dir gegenüber und du musst ja weiter...
Ich habe die Option, ins Spielleitungszimmer zu gehen.
Ja, aber dann erzählen die dir an, dass erzählt ihre Geschichten von ihren Runden.
Okay. Die können ja alle kein Deutsch, das heißt, sie werden es nicht hören. Aber wir sind vorhin ins Spielleitungszimmer gegangen, weil ich einen Moment Pause brauchte von meinen Spielenden. Ich mag sie wirklich sehr, aber ich wollte einfach nicht reden. Beziehungsweise nicht weiter zugetextet werden. Sie waren teilweise sehr mitteilungsbedürftig, was vollkommen okay ist, aber ich habe auch das Recht, manchmal zu sagen, ich hätte gerne 5 Minuten Ruhe. Und dann saßen andere Spielleitung neben mir und wir haben halt so, ah, wie läuft's? Und ich sage, ja, ist gut, wir haben gerade abgeschlossen, hat gut gepasst. Und wie ist bei dir? Und die Dämme brachen. Ich weiß jetzt sehr viel über diese Leute. Ja.
War das der kalifornische SL?
Ich glaube, diese Spielleitung ist aus Kalifornien, ja.
Jason Mewes?
Jason Mewes, Jason Mewes.
Discount Jason Mewes leitet hier. Sehr nett.
Original da Jason ist Mewes. Eine Ähnlichkeit.
Original
da
ist eine Ähnlichkeit. Ist auch sehr nett, aber...
Ja. Sexy Bösewichte. Also ja, es fing direkt damit an, dass sie auf eine Vampirkönigin getroffen sind und ich hatte mir gedacht, entweder sie bekämpfen die Vampirkönigin, weil sie ganz offensichtlich keine gute Person ist. Und hatte mir den Bossfight bereitgelegt mit der Dekromantie, die sie auch machen konnte. Und ihr Sarg war im selben Raum. Das heißt, wenn sie besiegt hätten, hätten sie tatsächlich direkt ihren Sarg dann aufmachen können, wenn sie sich auflöst und dahin geht. Und sie sind Level 12 direkt am Start gewesen. Mit ein bisschen Taktik ist es möglich, einen Vampir zu plätten damit. Vor allen Dingen, weil sie vorher sich auch ausgerüstet haben mit Magie, die Tageslicht erzeugt. Also ohne, dass sie wussten, dass es um einen Vampir geht, waren sie da eigentlich relativ gut aufgestellt. Aber sie waren dann unsicher, schaffen wir das? Und außerdem hat sie auch ein bisschen recht, also vielleicht arbeiten wir erstmal zusammen. Und dann haben sie mit ihr geflirtet, zumindest ein paar Leute. Und später waren sie irgendwann im Feywild und haben da mit einem Feywild-Prinzen geflirtet, der nach meiner Beschreibung von ihnen getauft wurde als David Bowie mit Muskeln. Ja, also sie fühlten sich an den Goblin-Prinzen erinnert, aber er war nicht so eine Bohnenstange.
Ja.
Also, ja. Also, sie waren von den Goblin-Prinzen mehr erinnert wegen dem ganzen Drumherum, weil da überall Goblins und Elfen und redende Frösche und Füchse in Anzügen und sowas waren. Das war auch eine schöne Szene, wo sie sehr gut mitgegangen sind. Und mit dem Feywild-Prinzen wurde dann auch angebandelt. Ich weiß ja auch nicht.
Brauchst du noch ein bisschen Vorbereitungszeit für deine Rolle gleich oder hast du das jetzt schon drauf?
Ich habe nicht wirklich eine Chance, oder?
Naja, wir können auch streamen, wie du nachdenkst.
Also, Tim hat mich gebeten, einen bösen Engel zu übernehmen, der gleich auftauchen wird und sich abspalten wird von seiner guten Hälfte. Und hat gesagt, wie wär's, wenn du dann die Ansage, die der an seine gute Hälfte macht, die Tim spielen wird, auf Deutsch macht? Und das ist dann offiziell die Sprache der Inferne, die Sprache der Teufel. Und der eine Spielende, der Inferne, dessen Charakter Inferne kann, kriegt von mir den Text dann auf Englisch zugesteckt. Und das werden wir machen. Also habe ich immerhin einen Text, an dem ich mich entlanghangeln kann.
Das ist doch schon mal
was. Und das andere improvisieren wir. Und ich bin überhaupt nicht übermüdet.
Nee, warum denn? Wie viele Stunden hast du jetzt schon geleitet? 20, ne?
Noch nicht ganz. Auf dem Papier sind 12 ja, in der Hauptrunde plus 3 oder so in der Session Zero. Also wir sind so bei ungefähr 15 aktuell.
Mal gucken, was passiert, wenn ich hier reingehe. Wahrscheinlich, dass ich aus dem Netz falle.
Vielen Dank für das Abo.
Hier kann man sich für verschiedene Aktivitäten eintragen. Da filme ich jetzt nicht drauf wegen Datenschutz und so.
Hier ist das nicht auch eine Verkaufsveranstaltung vielleicht? Ravenstack Dreams. Also sie verkaufen hier ein bisschen Merch, vor allen Dingen aber für die in der Castle selber. Aber sie haben Sponsoren, die im Gegenzug dann ihr Material hier ausgestellt bekommen. Und wir werden das nutzen, um uns was anzuschauen. Ja. Zum Beispiel, die sind ein Gifter. Ich habe gelernt,
das sind keine Sponsoren.
Ja. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen Sponsoren und Gifter. Da ist einer von den Runden dahinter.
Sie haben die Räume umbenannt. Die Vanbrew Bar ist jetzt die Elf Song Tavern. Mhm. Okay, noch funktioniert das hier.
Das scheint alles zu funktionieren, ja.
Willst du denn direkt hochgehen, Maigi?
Dann probieren wir das doch mal und schauen, ob wir die Runde crashen können.
Kannst du mir mein Mikrofon wieder anstecken? Das ist mir runtergefallen.
Oh nein, das hat sich entklippt. Ich versuch's, ohne dass ich irgendwas dabei verstelle. So,
sollte passen. Hinter dieser Vorhang ist die Küche, da gehen wir jetzt nicht hin.
Nein.
Die sind, glaube ich, schon.
Das möchten die nicht.
Überbeansprucht gelebt, die Leute von uns.
Ja. Es ist nämlich tatsächlich so, dass jede von diesen Runden jederzeit noch irgendwas dazu bestellen kann. Drinks oder Snacks oder sonst irgendetwas. Und in der Regel taucht das innerhalb von 5 Minuten auf. Da kommt einfach jemand rein und füllt die Sachen nach oder bringt Dinge. Also es ist wirklich. Das gesamte Castle ist auch derzeit nur für die Veranstaltung gebucht. Also hier ist niemand, der nichts damit zu tun hat. Alle Angestellten arbeiten nur für die Veranstaltung mit. Das ist schon.
Man muss sagen, es ist gar nicht so riesig, das Schloss.
Es ist nur verwinkelt.
100 Leute hier ungefähr. Und damit ist es, glaube ich, voll. Oder weitgehend voll. So, jetzt halte ich die Klappe.
Don't mind us.
Okay, don't mind you. So your guy comes down. And before he can respond, he just kind of like drops to his knees, holds his head, and kind of like topples out of the sky and starts to kind of like fall towards the water. As he does, you see him literally kind of just like split in two, and the part that he is falls into the water, and it starts to like, oh hi. The parts that he is starts to fall into the water, and it starts to turn red around him, because it does, and from him springs forth this freaky creature.
And I bow down and grab the hair of the angel and drag it up to softly speak to it, and only the one of you who speaks Inferno will understand what I'm saying. Fürchte dich nicht. Nein, freue dich, denn die Zeit ist gekommen, dass der Zorn, der so lange verborgen war, endlich eine Form annimmt, um zu handeln. Ich bin du und doch dein dunkles Ebenbild. Und die Zeit der Schwachen und der sanften Lämmer ist vorbei. Schlaf nun, mein Bruder, und lass mich unser Schicksal erfüllen.
Das darf doch nicht wahr sein. Wow,
you actually know Inferno.
That surprised me.
Do not fear. I'll relay this in character. She's saying, do not fear. Rejoice, for change has come, and wrath, long hidden, has taken form, finally to act. I am you and your dark reflection, for the time of the meek has come to an end. Sleep, brother, and let me fulfill our destiny.
And then I wrap my burning chains around your neck and draw them tight to strangle you to sleep, if anyone wants to intervene.
I will turn around.
You know this is his patron.
Fuck. Oh, I'm so sorry.
No. It's a German channel. You can... You're fine.
First thing is, I'm going to yell out to the rest of them. He's trying to tell us not to touch the stone. And then I will Eldritch Blast at...
Her.
At her.
Great. Do you want to have a seat? Do you want to have a seat?
Oh, I can have a seat, but I'm probably going to move around and smash things dramatically.
Feel free.
Yes.
This is the couple notes that I made about who you're fighting with. Meet your new enemy.
Oh. Hopefully it's nice to meet you.
No. You dare attack me.
I dare.
Oh, you just try and see what happens. Go ahead, little fledgling.
Let's see. The lowest is 21 to hit.
Oh, that's the one thing I didn't write on there. Shit.
I think we came up to with 18 or 19.
It will hit. And I'm actually going to give it to you guys. So we're on the fast play again.
And also, I'm standing next to you. Are you able to slam this short rest onto me?
Oh, sure. Yeah, I'll take an action to do that.
So how long are we laid down here?
You were all clumped up.
Here.
Yeah.
We're going to go with that.
Very good. Oh yeah, I would like to teleport right into his face.
What? Teleport right into his
just,
face.
I disappear in a cloud of brimstone and fire to just reappear in front of you, opening my wings like a very dark and oily phoenix and coming closer to you. Oh, who are you? I've never foreseen your existence, which means you might never have existed in this universe at all.
That does make a lot of sense. And Ruzor is like terrified of this being up in his face. He's mortally afraid of any danger, and so is panicking at the moment.
Good. Oh, you taste like sugar sweetness. I will feast on you, my darling. Next.
All right, Demikos, you're up.
Okay.
I'm on deck.
You're on deck.
I'm going to use cutting action to run right up to you. Give me 60 feet of movement, which I think gets me just here.
I am in the air.
They're both up
over
in the air.
Over the damn reservoir thing.
Okay. In which case, I won't get advantage on this, but I did roll on a single dice a 21 to hit with my crossbow.
Okay.
It is going
21
to be
will
a,
hit.
Oh my goodness. It's going to be a Odin attack. And the Odin attack will sound like, come to here.
Seasoned, mind for him. Oh, nice!
That is a 12, 15, 18, 23 points of piercing.
I am giving you a coveted Timspiration for speaking German back. Well done!
Ich sehe, jemand hat schon von den Flammen der Hölle gekostet. Willst du noch mehr?
Es tut mir leid, ich bin Englisch.
I see someone already had his taste of the flames of hell. Do you seek more?
Very nice. Thank you. Yes, my German is limited, but there is a couple of good flavors.
But it was pretty good.
That's okay. It was good.
Yeah.
I know ya.
22.
No, it's all bludgeoning, right?
It's all straightforward.
Okay.
I would like to take another reaction.
That was that.
Teleport again.
Yeah.
And right down to the poor, hapless follower of that dying god of destiny.
Where would that be?
Right behind him. That's very good. So I disappear from your view, and then you feel a soft touch right on the top of your face. Are you listening, little one, my fledgling?
I turn around very panicked.
You've heard this voice before. This is the voice you heard from your parents. God.
My parents.
Yeah.
I was the eyes watching from the darkness over your crib. I was the one whispering in the ears of your parents, and you think you can stand against me?
I reject you.
You reject me. I cast you out. I will destroy you, and I will pick the broken pieces of your heart from your shattered ribcage to have the crows feast on it, because you have done nothing to further your destiny. And now it is finally caught up to you, because I have run out of patience and of time.
So good. Oof. Oof is appropriate. Jasper, you're up.
Okay, so...
Welcome to D&D in a Castle, gents.
Was wir hier vorhaben ist, wir wollen D&D-Luxusmaterial uns anschauen, das ich in Deutschland noch nie gesehen habe, weil es eine britische Firma ist.
Das ist eine amerikanische Firma.
Eine amerikanische?
Ja. Das ist die Firma von Matthew Lillard.
Die Firma von Matthew Lillard?
Ja.
Ernsthaft? Oh, wow. Okay. Ich glaube dir, warum nicht? Der ist ein Nerd, oder?
Ja, yeah, der ist genau wie Freddie Prinze Jr. ist ja schon lange D&D-Spieler. Ja. Und wir sind ja Freunde seit 30 Jahren oder so.
Ja.
Und er hat diese Firma gegründet, um Luxus-D&D-Paletten, Boxen rauszubringen.
Zusatzmaterialboxen.
Die man in Deutschland schon bestellen kann, aber der Preis verdoppelt sich halt durch den Import teilweise. Deswegen habe ich die wirklich noch in kaum einem Laden gesehen.
Okay.
Und vielleicht schauen wir ein bisschen rein und gucken, was man dafür kriegt für sein Geld. Ich kann dir nebenbei dann die Preise reinrufen.
Okay, also ich glaube, ihr könnt Nico hören aus dem Off, aber Nico hat sich schlau gemacht darüber, über die Boxen von Matthew Lillards Firma Beadle & Grimms Steel Edition und kann die Preise reinrufen, für die man sie kriegt. Was anderes ist als die Preise, für die man sie... Oh, ich glaube, meine Spielen dann haben. Oder jemand hat aus Versehen nebenan in meinem Spielzimmer reingeschaut. Hm. Also, das ist... Oh, die sind ganz schön schwer. Okay.
Ich habe sie alle hier reingetragen.
Ja, ja. Du bist tougher als ich. Sind zu den Kampagnen beziehungsweise Weltenkampagnen, Kombo-Dingern sind das Boxen. In den meisten ist die Kampagne auch mit drin und dann ganz viel Krimskrams, den sie dafür sinnvoll hielten. Oder ja,
50-50 auf die Kampagne.
Okay. Gucken wir. Ich weiß nicht, was jeweils drin ist. Das hier ist für Dragonlance Shadow of the Dragon Queen, also.
Da ist sie, glaube ich, drin.
Die Dragonlance-Kampagne. Dies ist einfach nur ein Einleger.
Ich stelle mal kurz neu scharf.
Mhm.
Okay.
Also, das direkt hier ist ein Anhänger für einen Anhänger der Takisis mit den fünf Farben der chromatischen Drachen und den fünf Köpfen von Takisis.
Und spiegelt sehr stark.
Ja,
ich will es auch nicht aufmachen jetzt.
Ja, obwohl das hier ist in so einem wiederverklebbaren Säckchen.
Oh, okay.
Glaube ich, kann es rausholen und einmal zeigen. Das ist aus Metall und das ist, ich habe keine Ahnung, also es ist eine, dieser aufgeschmolzene Lack, der als Puder aufgetragen wird und dann erhitzt wird. Da gibt es sicher einen Fachbegriff für. Also das ist unkaputtbar, wollte ich nur sagen damit. Das ist nicht aus Plastik.
Bei dem Symbol immer an Klingonen denken, ist übertrieben.
Ja, ja. Das stimmt. Das Klingonische Reich mit noch zwei mehr Armen. Ja. Ich glaube, das hier sind einfach Artwork-Karten, also Kunstdrucke. Dann sind hier Begegnungskarten. Da sind alle, ich schätze mal, so dick wie das ist, alle Monster als Karten drin, die man braucht für die Kampagne. Hier. Vorne drauf ist, ich glaube, ein Luftelementar als Bild. Und auf der Rückseite sind wir Wraith, also Air Elemental bis Wraith, alphabetisch durchsortiert. Und ich werde jetzt nicht zählen, wie viele sie sind, aber vielleicht kann es Nico nachschauen. Oder es steht irgendwo noch.
Wie viele was, Karten?
Ja, wie viele Monster. Aber ist vielleicht auch nicht so wichtig.
60.
Und dann haben wir hier ein Bündel an Handouts, das ich jetzt auch nicht aufmachen werde. Aber das sind zumindest schon mal, ich glaube, das sind einfach Merkzettelchen dafür, welche Götter es in der Welt gibt von Dragonlance. Ich nehme es mal an.
Ich hätte mich auch verkabeln sollen.
Weil es da ja teilweise Götter gibt, die gleichen sind wie in anderen Pantheons, aber andere Namen haben, damit man reinkommt. Also ich sehe, dass hier auch Briefe oder sowas drin sind. Ich glaube, alles, was man als Handout sinnig bringen kann an dieser Kampagne, ist hier in unterschiedlichen Druckversionen mit drin.
Also hier steht nur 60 Encounter-Cards. 25 In-World Handouts steht hier nur.
25 In-World Handouts. Dann ist da drin Dragonlance Tales from the Warehouse. Ich glaube, Tales from the Warehouse ist so generell ein Untertitel, den sie haben, weil ich meine, sowas auch in einer anderen Box gesehen zu haben, als wir kurz reingeschaut haben. Das sind zusätzliche Kurzabenteuer, die in diesen Boxen mit drin sind.
Das Ding heißt Beadle and Grimms Warehouse of irgendwas. Nein, das ist...
Tales from the Warehouse.
Beadle & Grimms Pandemonium Warehouse, deswegen.
Okay. Und da ist ein 12-seitiges Kurzabenteuer mit drin. Dann Karten. Karten. Ihr merkt, ich habe die letzten Tage fast nur Englisch geredet. Aber Bodenkarten. Ich glaube, wir sind Überlandkarten, aber auch einfach Dungeon Maps. Und ich glaube, es sind ein, also ich bin mir nicht sicher, aber. Das ist ja wieder eins von den neueren. Hatten Sie da wieder zu dieser Art von Karten umgestellt oder haben Sie die Bodenkarten neu dafür gemacht? Weil zwischendurch hatten Sie ja welche gänzlich ohne Details und ich kann zumindest sehen,
dass bei Dragonlance haben Sie schöne Boden.
Da haben Sie schöne?
Glaube ich. Und hier steht, es wären 12 auf Key Combat Areas. Also wahrscheinlich nicht alle.
Key Combat Areas.
Aber Dragonlance hat auch nicht viele Bodenpläne. Das ist kein Dungeon Crawl-Abenteuer.
Das heilige Symbol von Paladin. Also das Gegenstück zu dem Takisis-Anhänger.
Nicht von der Allianzversicherung oder Oder? Ein bisschen?
Ja, ja. Dann ist das Abenteuer drin, aber als Softcover. Ich nehme an, also du hattest vermutet, dass das unter anderem eine rechtliche Sache drin Sache ist, dass ja. sie die Hardcover darf nur Wizards of the Coast selber drucken.
Verknickt da was vorne oder ist das nur in der Box? In der.
Oh, das ist der Einleger.
Ah, okay.
Ja. Ist aber nicht verknickt. Okay. Das ist gut.
Danke.
Und dann sind noch zwei Symbole hier drin. Ein Greif, ein blaues Licht.
Mhm. Ich frag nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, bitte. Esquire of Kalaman. Das ist ein Orden, den man wahrscheinlich kriegen kann.
Kalaman ist die Stadt, in der das Abenteuer spielt. Mhm. Und wahrscheinlich ist man dann da irgendwann knappe. Das dann, ne?
Ja. Und das hier ist, glaube ich, einfach ein Goldstück. Oder ein Geldstück. So, das war's.
Die Four In-World Artifacts, die dann, also Dinge, die du in der Welt finden kannst.
So.
Und das war's.
Das war's für diese Box.
Und jetzt raten wir den Preis.
Möchtest du den Chat raten lassen? Ich möchte nämlich nicht.
Der Chat kann das ja googeln, du musst raten.
Ich muss raten. 200 Euro.
Ne.
300 Euro?
Ne.
Niedriger? 150?
280 Euro.
280 Euro.
Ja.
Okay.
Aber da kommen dann nochmal 100 Euro Versand und Steuern dazu. Okay, was haben wir jetzt? Eberron.
Eberron! Rising from the Last War. Okay. Die Dragonlance-Sache hier ist Steel Edition. Das hier ist die Gold Edition. Wir haben wieder ein kurzes Leaflet mit was ist das und was ist hier drin. Die haben einen Lulu-Plushie.
Kann man den bei denen bestellen?
Sieht so aus.
Oh.
Visit Beetle & Grimm's Pandemonium Warehouse Swag Shop und da ist ein Holy Fund-Plüschtier.
Ja, für 18,95.
Das ist hier sogar bezahlbar.
Lulu Plushie, ja. Okay, 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 ich weiß schon.
Hier ist ein Kartenspiel drin. Wheel of Wind and Water Uncommon. Ah, das sind Artefaktkarten. Mhm. Magic Item Cards, steht sogar drauf. Wer hätte das gedacht? Magic Item Cards. Hier ist ein Säckchen und in dem Säckchen sind Edelsteine. Also Plastik-Edelsteine oder Resin-Edelsteine. Ein blauer, ein orangener. Eine Kordel. Die sind nämlich gebohrt, die kann man umhängen.
Ah.
Und ein roter Stein. Eberron habe ich nicht gelesen.
Ich habe es gelesen, ich weiß trotzdem gerade nicht.
Die sind sicher wichtig.
Das sind Dragon Shards.
Dragon Shards. Dann. Also
Karfunkelsteine.
Karfunkelsteine. Eine Anstecknadel in Form entweder eines Farns oder einer Feder.
Ein Feather Token.
Ein Feather Token. A Quarles Feather Token. Monsterkarten.
Das ist wahrscheinlich, da ist ein Featherfall drauf und dann, oder?
Quarles, Feather Tokens können unterschiedliche Dinge tun.
Okay. Hier steht, die braucht man, wenn man Brücken überquert. Keine Ahnung.
Ja, also wieder Monsterkartensammlung?
Ja. Es gibt kein festes Format für die Inhaltsangaben auf der Seite. Das ist jetzt sehr viel ausführlicher.
Hier sind verschiedene magische Tattoos drin. Also In-World Tattoos, Mark of Scribing zum Beispiel, Mark of Warding, Mark of Detection. Und es sind Temporary Tattoos, also Klebetattoos. Die sind dann nach einmal verwenden, sind sie weg. Ich guck mal, ob es die dasselbe mehrfach gibt. Nee.
Die wird auch niemand benutzen.
Nee. Ich weiß, sie sind, guck mal, die haben so einen metallischen, mehrfarbigen Glanz. Hübsch sind sie schon.
Ja.
Also so für mal richtig sich herausputzen für Halloween oder so vielleicht. Aber ja, ansonsten wahrscheinlich so, man hat sie nur einmal. Das ganze Ding war sau teuer, nie wird sie jemals benutzen. Battle Maps und Weltkarte.
34 Euro übrigens, das hier.
234. Battle Maps und Weltkarte. Büchers.
Was für Büchers?
Ich kann nur das Vorderste sehen.
Ja.
Chapter 1 Character Creation. Das ist in einzelne kleinere aufgeteilt. Oh, ein eigener Spielleitungsschirm.
Oh.
Für Eberron. Und damit sind wir am Ende. Hier ist kein Warehouse-Abenteuer drin.
Ja, sie haben keins dazu geschrieben, weil das ja auch kein Abenteuer ist. Das ist ja ein Setting-Band.
Okay.
Deswegen haben sie Bonus-Encounters beigelegt, die wahrscheinlich irgendwo mit eingeschweißt sind.
Ja. Also wahrscheinlich in den Monsterkarten, die gewinnen. Heißen nämlich, glaube ich, Encounter-Cards.
Die Logik entzieht sich mir. Ja, hier gibt's von Wizards kein Abenteuer, also gibt's für uns auch keins. Okay.
Okay. Okay. Spelljammer. Adventures in Space Silver Edition. Wiegt auch 3 Kilo oder so. Die Innenseite ist hübsch. Hallo? Okay. All of this here, of the material, the terrain, and the miniatures is mine.
Okay.
So what I took from the library, I already brought back.
Okay.
So if you can come back, I will sort everything. So there's the. Okay. Thank you. Jemand von den Leuten hier, die Ems-Räume aufräumen will, was ich verstehe, weil morgen früh muss alles weg sein. Mhm. Ist nur gerade ungünstig für mich.
Aber vom Hotel, oder?
Nee, die ist vom Team.
Ah, okay.
Also die ist von D&D in der Castle. Und die mit den blonden Haaren? Ich hab ihn, okay. Mit dem pinken, mit den rosa Haaren?
Ja,
ich hab ihren Namen vergessen gerade. Magic Item Cards! Die sind nicht oder nicht mehr eingeschweißt. Magic Items und normale Items. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Eine Zahl. Ein Ring.
Wo sind wir gerade? Bei
Spelljammer.
Ja.
Da ist ein Ring mit etwas, das entweder ein Auge oder eine Galaxie ist, oder beides drin. Ist ein bisschen groß für meine Finger. Artprints.
Spelljammer in zwei Versionen. Es gibt die Silver und die Platinum Edition.
Das ist die Silver Edition.
Okay, weil... Die Silber kostet nur 183 Euro.
Mhm.
Die Platinum kostet 467 Euro.
400? Okay.
Wir finden gleich mal raus, was der Unterschied ist.
Ja, also hier sind Artprints mehr, die schon mal jemand ausgepackt hat. Von Szenen aus den Büchern.
Ja, es kann sein, die lagen zur Ansicht hier im Flur. Es kann sein, dass Sachen schon irgendwie ausgepackt und verloren gegangen sind.
Mhm. Ich glaube, das hier scheinen die Schiffe zu sein. Hier ist ein Wasp-Ship am Ende. Jeweils mit einem Bild eines Spelljammers und mit den Werten dafür. Dann sind hier wieder Monsterkarten.
40 Stück angeblich.
Mhm. Wild Space Tales from the Warehouse. Das müssen
16 Ship-Deck-Maps sein.
Mhm. Und hier ist ein 15-seitiges Abenteuer mit einer Seite für Notizen.
Mhm. Also
16 Seiten Wild Space Tales from the Warehouse. Dann ist hier der Einleger. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen in Unreihenfolge geraten. Die Karten sind hier in einer Mappe eingelegt. Hier ist eine Karte davon, wie die einzelnen Planes zusammenliegen, aber auch verschiedene Orte und Pläne von Schiffen. Das sind die Deckpläne, glaube ich, unter anderem. Dann ist hier eine große Übersichtskarte von einer von der Meteoritenstadt. Also es gibt eine Stadt hier, die auf einem großen Meteoriten liegt. The Rock of Brawl. Und auf der Rückseite ist die Unterseite. Für den gelten die gleichen Regeln wie für die Spelljammer. Also die Gravitation orientiert sich an einer Ebene. Das heißt, sowohl oben als auch unter dem Stein hängt man mit den Füßen an dem Stein fest.
Ja.
Sylph Edition Elements, DM's Quick Reference Guide to Light Oxyrixes. Ranger Skill, be it known to all the... Ah, das hier sind die Handouts, denke ich, ja. Hier ist noch was zum Ausfalten. Ah, das sind große bespielbare Deckpläne von verschiedenen Spelljammern. Da ist ein Baumschiff zum Beispiel. Und hier ist eine Sternmotte. Warcraft Arena, mehr Kampfpläne, also wirklich im großen Format zum Ausfalten. Auf der einen Seite haben wir einfach Sterne, um da mit unseren Schiffchen drauf zu manövrieren.
Ist das nicht die gleiche Karte, die auf deinem Tisch steht?
Nicht ganz, und auf der anderen Seite ist die Arena.
Ja.
Beziehungsweise, ich glaube, ein Teil der Arena und die andere Hälfte ist auf dem anderen Ding. Wow. Okay.
Das braucht man.
Weiß ich nicht.
Okay.
Dann Light of Xerixes, das Abenteuer. Mhm. Astra Adventurer's Guide, der DM's Guide. Boo's Astra Menagerie.
Mhm. Monster.
Astra Adventurer's Guide.
Ah, das ist die Spielerversion dann?
Ja, und ein Spielleitungsschirm.
Ja.
Es sind nur noch zwei.
Da sind jetzt keine Metallteile. Dort, da war ein Ring drin, ne?
Da war ein Ring drin.
Ja, okay.
Ein einzelner.
Da waren vier. Ich glaube, die Metallteile sind das, was den Preis so explodieren lässt, oder?
Ja, wahrscheinlich. Hast du rausgefunden, was in der Platinum Edition drin ist?
Ich wollte dich nicht da reinquatschen. Mhm. Also, wie gesagt, die hier kostet 183. Die andere kostet eben mal 300 Euro mehr. Was ist da jetzt drin? Miniaturen.
Oh, da sind Miniaturen mit drin. Wow.
20 specially curated Whiskits pre-painted Spelljammer Minis. Also keine extra dafür hergestellten.
Ich glaube, die.
Ausgewählte. Ne, ich sehe die Bilder, ich kenne die Minis.
Ich glaube, ich habe die gesehen in der Bibliothek, haben sie die.
Ja.
Weil die da schon. Ich habe mich schon gewundert, weil das sind die gleichen Minis, die du in den blinden Boxen kaufen kannst. Nur, dass die in so tiefgezogenen Plastiktrays liegen, die perfekt zu ihnen passen. Deswegen, ich habe mich gewundert, wer für diese Minis, die man normalerweise einfach als random Zusammenstellung kriegt, aus Boxen, dafür genau die passenden Trays gemacht hat. Beetle and Grimms offensichtlich. Fistbuns Treasury.
Da sind außerdem, warte, noch mehr Sachen.
Okay.
Da sind vier In-World Artifacts drin. Ring of Shooting Stars, den hattest du.
Mhm.
White Space Orrery, GIF Military Award, Dead Hands Dice Set.
Okay.
In-World Realm Space Map hast du gehabt wahrscheinlich. Mhm. Map Tube. Hattest du Map?
Nein.
Nee. Bonus Encounters hattest du. Nein, In-World Handouts. 60 Hatte Encounter ich? Cards waren es auch bei dir. Pre-Generated Characters.
Die waren hier nicht drin?
Jam Screen hattest du. Ja, das war's. Okay, also 300 Euro mehr für 20 Minis und ein paar Artefakte finde ich jetzt schon.
Okay.
Würde ich jetzt nicht so ganz einsehen, aber okay.
Fizzbuns, Treasury of Dragons in der Silver Edition. Plump. Elegy for the First World, das Gedicht darüber, wie die Welt zerbrochen ist, und mit ihr auch das erste Kind von Bahamut und nicht Akisis, sondern meistens nennt man sie Tiamat, genau.
Silver, sagtest du?
Ja. Hier. Einleger, was ist das? Werbung für anderen Kram. Kreaturenkarten! Ganz, ganz viele neue Drachen. Übrigens kein Time Dragon.
Ist der nicht in einem anderen Drachenbuch?
Der ist in einem anderen Buch.
Aha.
Ja. Ich habe es gerade vergessen, aber da ich ihn benutzt habe, hatte ich es gerade frisch. So, hier sind mehrere kleine Tütchen drin.
Ich glaube, die Complete Guide to Dragons. Ich glaube, jetzt zwei Drachenbücher.
Nein, das war irgendwas anderes.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier sind Anstecker drin. Einer in Form eines goldenen Käfers. Nee, hier sind mehrere goldene Käfer. Okay, das sind alles goldene Käfer.
Dann gebe ich drei Variable Hot Scarabs.
Das sind sogar vier.
Das sind drei.
Ah, genau. Das ist die eine der kleinsten Kreaturen. In dem Buch sind größtenteils Drachen. Also alles schon mal so CR 15 aufwärts, die Erwachsenen. Aber es gibt auch Horde Scarabs. Das sind diese hier. Das sind im Grunde lebendig gewordene Goldstücke, die dann als mechanische Insekten durch die Gegend krabbeln und darauf aufpassen, dass niemand was vom Horde eines Drachen stiehlt. Dann
siehst du nicht, dachte, die fressen das Gold vielleicht auf.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie passen nur drauf auf.
Aber wäre das nicht toll, wenn es sowas gäbe? So eine Sache, gegen die Drachen nichts machen können, weil sie viel zu klein sind, dass ihnen wahrscheinlich gibt es sowas. So wie Rostmonster, nur Goldmonster. Ja. Das ist ein Drachenzahn.
Ein Drachenzahnanhänger nehme ich an.
Ja.
Mit einem Bändchen dafür. Und Bill and Grimm's Factum Perfectio Premium.
Kurzfings schreibt, wer sich als Spieler das Castle leisten kann, sollte das dann mit den Boxen auch schaffen. Das ist auch so, ja. Dass ich denke, dass die hier ausgestellt sind.
Mhm. Das ist einfach eine Gedenkmünze, das ist ein Token. Da steht nur D&D Fistbands Treasury of Dragon 2022 drauf auf der einen Seite. Hm. Dann haben wir hier wieder... Ich nehme an, Gegenstandskarten. Magic Item and Draconic Gift Cards, genau. Kunstdrucke. Handouts. Wieder ein Dragon Tales from the Warehouse. Ich glaube, das hier ist ein bisschen. Das hat 36 Seiten. Ja, hat sich direkt dicker angefühlt. Ist auch so.
Und das ist jetzt ein Abenteuer?
Das ist ein Abenteuer, ja.
Weil das ist natürlich auch kein Abenteuer.
Oder?
Ja, oder?
Nein, du hast. Introduction. Oh, das sind zu einzelnen neuen Drachen ist das jeweils ein kleiner Encounter. Also kein Bonus richtiges Encounter. Abenteuer. Bonus Encounters. Dann sind hier die Buchanteile drin. Und Karten. Denn in dem Buch sind Dragon Lairs für alle verbreiteten Drachenarten drin. So. Wie könnten die beispielhaft aussehen mit einem Schnickschnack? Hier ist ein Amethyst-Drachenhort und ein Emerald, nicht Saphir, es ist Grün-Smaragd. Aber da sind auch die chromatischen Drachen mit drin. Und ich glaube, es müssten auch die Copper Dragon, ja, es sind auch die metallischen Drachen.
173 übrigens.
173?
Das günstigste.
Das geht sogar.
Naja.
Im Vergleich?
Im Vergleich. Und das Coolste zum Schluss, ne?
Und die letzte ist eine tatsächliche Metallbox. Beedle and Grimm's Planescape Adventures in the Multiverse. The DM Vault heißt das hier. Die echte Metallbox.
Und 183, also nicht das teuerste.
Die ist eine 3D geprägte Box, also die Herrin der Schmerzen hier ist anfassbar. Dame. Die Dame der Schmerzen, Entschuldigung. Die Lady of Pain. Menschen. Hirn.
Actually.
Ja. Ich hatte sehr viel am Actually. diese letzten Tage. Nicht? Oh, Stoffkarten. Einmal die Outlands als Stoffkarte. Okay, das ist tatsächlich echt hübsch.
Also ich sag's vorab, das ist die eine Box, die ich einsehen würde, wenn ich die irgendwo sehen würde, für den regulären Preis und nicht das Doppelte bezahlen müsste, um sie mir zuschicken zu lassen. Aber da ist kein Buch drin, ne? Also hier sind nicht die drei Planescape-Bücher drin.
Die wir haben.
Die wir schon haben, ja.
Ja, hier ist Sigil drin. Und hier wurde es jetzt immer Sigil ausgesprochen.
Ja, das ist auch die korrekte Aussprache.
Genau.
Das wurde schon mehrfach so gesagt.
Ja, und das leitet sich davon ab, dass es für Planescape Torment eine CD gab mit Aussprachedateien drauf.
In den 90ern?
Ja, es gab eine Mimir-CD, die hieß so, die dir beigebracht hat, wie man die Sachen ausspricht. Und da wurde Sigil gesagt. Habe ich mir erklären lassen. Es gibt ein Tales from the Warehouse. The Wandering Bottle, ein Kurzabenteuer. Sehr kurz, 7 Seiten tatsächlich nur.
Ja, das ist albern, ne?
Hier ist diesmal aber auf etwas festerem Material gedruckt ein Inhaltsangabenkram. Oh, das sind
die ganzen Handouts und die kannst du jetzt einzeln zeigen, weil sie nicht eingeschmeißt
sind. Okay, die sind hier in der Mappe. Also erstens, wir werden hier von einem sprechenden Schädel angehauen.
Sogar von Mord, oder?
Ist Mord dein Mimi?
Ja.
Oh, okay.
Maggie hat Planescape Torment gespielt. Oder Torment, ich weiß gar nicht. Ist es in dem Fall ein Verb oder ein Substantiv?
Sigil, City of Doors. Das ist Es ist ein Flyer zu komm nach Sigil, hol dir deine Stempel hier und Werbung für verschiedene Orte. Hiring a Tout, also jemanden, der dir in der Stadt hilft, Orte zu finden. Why can't I understand what anyone is saying? The Sigil can't. Okay, hier sind, das ist einfach in-world Erklärungen. Ah, das ist, wenn man die Kampagne, die dabei ist, spielt, geht es ja unter anderem darum, eine Erinnerung freizuschalten.
Ja.
Und das hier sind Memory Trackers. Margie's Memory Tracker. Margie's Memory Tracker. Okay, die heißen alle so. Aber da kannst du eintragen, was Schlüsselerinnerungen sind.
Ich weiß gar nicht, wer Margie ist. Aber ich nehme an, die sind schon für die Spielenden.
Ich gehe davon aus, ja. Deed of Unbridled Planetary Conquest. Hier kriegt man zugestanden von Bulmas Barlord General of the Blood War und Dixshear Pit Fiend General of the Blood War.
Ja, das ist für eine der Nebenquests.
Okay. Esoteric and Planner held reporting notebook. Das ist ein Notizbuch, aber es hat ein hübsches Cover. Hier ist eine Übersicht, was da drin ist. Ein Vertrag über Leute, die sich einer Gruppe anschließen und die bezahlt werden wollen für irgendeinen Auftrag. Und man muss Dinge angeben wie, ist man gefährlich, ist man schlau, neigt man dazu, mittendrin in einem Auftrag loszusingen oder anderweitig nervig zu sein.
Okay.
Wichtige Daten.
Habe ich gerade keinen Kontext zu.
Eine Einladung von Shemeshka. Das ist die Fuchsdämonin, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Die das Casino betreibt.
Cover ist.
Ja.
Die Auftraggeberin.
Todeszertifikate.
Das ist sehr relevant.
Reichlich Todeszertifikate.
Das ist ja so ein Abenteuer, in dem Tod nicht so relevant ist. Oder so. Genau, es versucht schon sehr zu sein wie das Computerspiel.
Artprints. Und dann Maps, aber ja, in sehr wechselndem Maßstab.
Die sind ja jetzt nicht. Die sind jetzt nicht nützlich.
Nee, vor allen Dingen, das hier ist das gesamte Casino auf einer Seite.
Und ist das nicht wenigstens so gedruckt, dass es mehr von diesem von dieser Karte einnehmen?
Das ist eine sehr gute Frage, Nico.
Wenn man noch hoch kann. Naja, egal. Okay, ja, also keine Battle Maps, die du benutzen kannst tatsächlich.
Ja, vielleicht die erste, weil sie winzig ist. Wir werden es noch sehen, ob da noch mehr kommt.
Ja, man könnte auch einfach kleinere Miniaturen benutzen. Ich sehe da eher noch eine Marklücke. So wie bei Lego gibt es diese Mikrofiguren, ne? Die nur so einen halben Zentimeter hoch sind. Und Dungeons in dem Maßstab könnte man ja auch besser
konstruieren. So, hier sind Karten. Battle Maps, die man tatsächlich benutzen kann, ja. Vom Maßstab.
Ja.
Das sieht sehr psychedelisch aus. Lair of the Eye.
Das gegen Ende. Spoiler mir vielleicht nicht so sehr.
Ich glaube, das wäre. Das, ich habe mich abgebrochen, weil es, glaube ich, auch ein Spoiler gewesen wäre,
das
der
ist
Name.
Auch das Finale.
Ja, ja, ja. Mhm.
Vielleicht ist das eine Kampagne, die wir irgendwann noch spielen. Mhm. Problem ist, dass, wenn ich immer ins Regal gehe und gucke, was wir noch spielen können.
Ist was Neues dazu gekommen?
Nee, übersehe ich Planescape, weil wir das in dem Schuber drin haben.
Ah. Und hier ist eine richtig große Karte.
Ja, das ist der erste Dungeon des Spiels. Das ist die Leichenhalle in Sigil, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube.
Und die andere Seite ist einfach...
Hero Quest.
Die Straße.
Das ist doch Hero Quest.
Das sieht echt danach aus, ne? Okay. Die Farbgebung kommt vertraut vor. Und die Grünen kommen einem vertraut vor. Oh, hier sind Spielmünzen aus Fortune's Wheel, also aus dem Casino. Das eine Rolle spielt. Fallen lassen. Encounter Cards. Das sind... Ah, das sind Monsterkarten, die man so aufstellen kann als Zelte oder über seinen SL-Schirm hängen kann.
Sieht, gegen wen man...
Genau. Die Spielenden
nicht,
sehen...
Nicht, dass man gegen sie kämpfen würde. Das ist ja absurd.
Alle sind die... Alle sind die, die hat Werte.
Ja, ich weiß.
Guck mal. Ein Lantern Archon. Dann vorne hängt die Illustration. Mhm. Und auf der Rückseite sieht man die Werte als Spielleitung.
Nein, das ist wirklich toll.
Es ist nichts Weltbewegendes. Sie haben das nicht erfunden, das so zu machen, aber sie haben es halt alles einmal so aufbereitet.
Also ich finde das wirklich ein Problem, weil bei D&D, anders als bei DSA, wo ja, ich weiß nicht, ob das Shadowrun ist, bei Cthulhu ist ja auch so, bei DSA und Cthulhu hast du ja die Werte in dem Abenteuer immer dabei.
Ja, bei denen, die in der Regel
nicht. Die wollen, dass du das Monsterhandbuch kaufst. Außer es sind neue Monster, die nur in dem Abenteuer drin sind. Das heißt, es kann sein, dass man das Monsterhandbuch und das Abenteuer jongliert, während man hinter dem Meisterschirm versteckt ist.
Ja.
Die Monsterkarten lösen das Problem auch nicht. Weil
was ich auch gut finde, ist, die Artprints sind hier jeweils auf gegenüberliegenden, immer zwei, auf gegenüberliegenden Seiten von auch so einem Zeltchen. Das heißt, du kannst die aufstellen oder an deinen SL-Schirm hängen, um zu zeigen, an welchem Ort man sich gerade befindet oder welche Szene man gerade hat. Und das war's. Ich verpacke das jetzt wieder und ich glaube, da muss ich meinen SSL-Raum aufräumen.
Ja, nee, es ist ja auch hier gleich Closing. Du musst hier gar nichts aufräumen. Vielleicht können wir noch ein paar Fragen beantworten aus dem Chat.
Wenn Fragen kommen.
Das waren, wie gesagt, 180 Euro ungefähr. Findest du, dass das rechtfertigt?
180 Euro? Nicht ganz, finde ich.
Also ich glaube, die Box, die Metallbox macht
es. Die Metallbox macht es sehr viel wertiger, das stimmt. Aber.
Ich nehme an, dass die Auflagen, die sehr hoch sind.
Ja.
Weil es ja ein Luxusprodukt ist und deswegen kann es halt nicht so günstig sein wie die regulären D&D-Produkte.
Also ich finde es schon sehr teuer.
Ja.
Die Veranstaltung hier ist auch sehr teuer, aber da habe ich jetzt gesehen, was alles im Hintergrund läuft, dass wie viele Leute hier an Angestellten allein von dem Hotel die ganze Zeit für nichts anderes zur Verfügung stehen, als nur die Leute, die Gäste auf der Veranstaltung sind, zu versorgen. Was für mich die Preise relativiert tatsächlich.
Wo geht das Geld denn hin? Also vielleicht erzählst du nochmal, was es hier kostet und was man dafür bekommt.
Das hängt davon ab, was man gebucht hat. Und das Zimmer ist nicht mit drin. Es ist Vollverpflegung mit drin und einen Shuttle vom Flughafen beziehungsweise Zugticket und ein Shuttle vom Bahnhof. Also beziehungsweise, dass man vom Flughafen hierher kommt, ist mit drin, soweit ich es verstanden habe.
Ja.
und die Spielrunde und alle zusätzlichen Aktivitäten und Essen und Trinken außer Alkohol. Und
was hättest du denn sagen sollen für Livestreamen?
Ich mache einfach kurz die Verbindungstür zu, okay? Weil das ist jetzt Hotel Star.
Ja, nicht, dass wir deine Sachen klauen.
Die holen jetzt nur gerade die Getränke und die Snacks ab, die noch da sind.
Oder sie klauen deine Sachen.
Ich glaube nicht. Sorry. Und das kostet ein paar tausend Euro. Und je nachdem, irgendwie 3 bis 5 oder so?
Also das eigentliche Event kostet 3.
Mhm.
Und wie du sagtest...
Das Zimmer ist nicht mit drin.
Das Zimmer nicht mit drin, aber du hast natürlich keine Option, das ohne das Zimmer zu buchen.
Ja.
Du musst in dem Hotel ein Zimmer buchen.
Und die sind für das Event nochmal teurer, als sie sonst regulär sind.
Ja. Weil die Vollverpflegung damit ja auch wahrscheinlich mitfinanziert
wird. Kreuzfinanziert wird? Ich weiß es nicht.
Bestimmt.
Keine Ahnung.
Die Zimmer fangen bei 1000 an und gehen bis 8000 hoch, glaube ich.
Ja, wenn man hier die Königssuite bucht, ja, oder so. Dann gehen sie noch deutlich weiter hoch. Okay.
Ich glaube, kann auch sein, dass es 5 waren. Ich weiß.
Also, es ist teuer. Einigen wir uns darauf. Sehr teuer. Also, dafür könnte man noch einen ganz anderen Urlaub machen. Teuer. Und was dafür dann die ganze Zeit läuft, ist erstens, dass sie die Spielleitungen anheuern. Und ich nehme mal an, dass quasi alle hier besser bezahlt sind. Also, ich werde bezahlt. Wir sind nicht hier, oh, wir machen eine Doku und dann mache ich noch umsonst sozusagen die Spielleitung. Also ich werde hier bezahlt der Spielleitung, ich habe einen Vertrag dafür und so weiter und so fort mit allen Auflagen. Und ich glaube, der Vertrag enthält unter anderem, dass ich auch nicht sagen darf, wie viel Geld ich bekomme. Und weil ich mir nicht ganz sicher bin, werde ich jetzt es nicht sagen, ohne dass ich nicht vorher nachgeschaut habe. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Art eine Staffelung gibt, je nachdem, wie sehr der Name der Person zieht, wie bekannt die Leute sind. Und da ich international nicht so große Bekanntheit mitbringe, ist das natürlich was anderes. Obwohl ich definitiv nicht die kleinste Reichweite habe von den Leuten, die hier vor Ort spielleiten. Und das heißt, man hat eine Spielleitung mindestens 24 Stunden, die sie für einen wirklich alles auf die Beine stellt, um für einen die coolste Kampagne zu leiten, die möglich ist. Man kann zwischendurch, wenn man noch mehr haben will, noch bei anderen professionellen Spielleitungen One-Shots machen. Es gibt eine Schnitzeljagd, die von einer sehr professionellen Schauspielerin geleitet wird, von Belinda Cornish. Das war extrem unterhaltsam, ich habe das vorhin machen können. Und andere Nebenbeschäftigungen von Miniaturen malen, wo man auch die Miniaturen gestellt bekommt, bis hin zu Bogenschießen, obwohl das relativ überschaubar ist, was man da macht. In anderen Jahren hatten sie auch irgendwie einen Falkner hier. Diesmal ist er nicht da. Da konnte man auch eine Begegnung mit den Vögeln haben. Und vor allen Dingen ist es so, dass die ganze Zeit dafür gesorgt wird, dass man alles hat, was man braucht. Und dazu gehört zum Beispiel, es gibt eine interne WhatsApp-Gruppe, in der alle von der Orga und alle Spielleitungen drin sind und wo sie alle, inklusive mir, reinschreiben können. Zum Beispiel, wir hätten in Zimmer so und so gerne noch mehr von den und den Getränken. Oder diese und diese jene Snacks sind uns ausgegangen. Oder können wir bitte Decken haben? Ein paar von den Leuten hier frieren ein bisschen. Und es gibt zusätzlichen Service für die Dinge, die man dann noch extra bezahlt. Also alle alkoholischen Getränke zum Beispiel sind extra. Die kann man auch kontinuierlich bestellen oder größere und speziellere Snackplatten oder sonst irgendwas. Den ersten Tag gab es sozusagen zum Anfüttern einmal High Tea, also Sandwiches und Süßigkeiten und Küchlein und sowas alles.
Lauf hier noch einmal durch.
Ja, um was zu tun?
Das hier noch zurückbringen.
Ja, ich müsste das alles gleich wieder in seine Sachen verpacken und in die Kiste tun. Deswegen sagte ich muss noch aufräumen.
Ach so, weil du sagst, das ist alles deins, was da steht.
Alles das, was da drüben steht, ja, an Terrain und Miniaturen.
Ja.
Ich habe zu viele Jobs hier.
Mach du noch mal kurz weiter, ich bringe das hier weg.
Okay, Nico bringt das weg. Und das bedeutet, dass... Und die Spielleitungen können kontinuierlich Sachen ahnen. Das ist auch wirklich Hunderten von Miniaturen und einer ziemlichen Bandbreite an Geländeteilen sich ausleihen und verwenden für ihr Spiel und dann wieder zurückbringen oder sogar einfach reinschreiben, haben wir in der Sammlung das und das, kann ich das gerne haben, und dann bringen das Leute ins Spielzimmer und rennen fliegen einen Drachen ein, wie sie es nannten, und rennen damit durch die Burg dafür. Und die sind wirklich gefühlt die ganze Zeit auf den Beinen. Es gibt teilweise Runden, die überziehen und dann bis 1 Uhr morgens spielen. Und so etwas, die dann halt irgendwann um Mitternacht noch fragen, ob sie das und das haben können. Und dann sind immer noch auf jeden Fall mindestens 2, wenn nicht mehr Leute von diesen Runnern und Leuten, die einfach alles irgendwie vor Ort machen, da. Und die haben vorhin da gesessen, ihr werdet das dann später auch in der Doku, werden wir drüber reden. Da ist es so, oh, ich hätte gern folgendes Artefakt. Und dann sitzt da jemand und schnitzt einen Artefakt aus Wachs und solche Dinge und schauen, was sie alles improvisieren können. Drucken aus, was man immer an Unterlagen braucht und an Materialien. Und das sind die Leute von denen, die in der Castle selber. Und man kann auch mit den anderen Leuten oder zum Beispiel Belinda und mehreren von denen, und das sind mehrere Leute hier, ja, SchauspielerInnen, dann sagen, oh, ich hätte gerne, dass jemand für mich eine NSC-Rolle übernimmt, und dann kommt ihr dazu und spielt den NSC für dich. Ich habe das wiederum für jemand anders gemacht. Da durfte ich Sariel, Erzherzogin von Avernus, spielen. Und dann, das ist nur die D&D in der Castle-Seite. Und von Lumley Castle, also der Event-Location, in der wir hier sind, kommt noch hinzu, dass einfach der ganz normale Hotel-Staff die ganze Zeit schaut, haben die Leute noch Kaffee, haben sie noch Tee, haben sie noch die verschiedenen Sorten an Milch, die angeboten werden, Kuhmilch-Halbfett, Kuhmilch-Vollfett und Oatmilk, Hafermilch und so weiter und so fort. Die schauen, dass bei den Essensbuffets immer alles da ist, die auf Anfrage auch noch zusätzliche Sachen bringen, Bestellungen aufnehmen und so weiter und so fort. Das ist, also es ist einfach eine unglaubliche Menge an Servicepersonal, die kontinuierlich hier fast unbemerkt durch die Gänge schwirrt und das Ganze unsichtbar am Laufen hält. Es ist wirklich so, ich schreibe das in den Chat und 5 Minuten später werden die Sachen reingebracht. Und meine Spielenden waren teilweise so, wow, wirklich? Und ich so, ja, wir sollen das benutzen. Wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid, ihr werdet das bekommen. Und es wird alles in Bewegung gesetzt, um das möglich zu machen. Ja. Also, ich weiß, dass hin und wieder mal irgendwie Bestellungen im System verloren gegangen sind oder so. Und wenn man dann freundlich nachgefragt hat, dann wurde immer das Ganze geregelt. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also musstet ihr vorher auch mit den Spielenden vernetzen, und wie läuft das ab? Die nutzen dafür eine Event-App, in der die einzelnen Spielrunden vorher über Chatgruppen miteinander verbunden werden. Das heißt, ich habe, glaube ich, ab August, September habe ich diese Gruppe gehabt und habe mit meinen Spielenden reden können, was für Charaktere sie spielen wollen, was sie sich wünschen von der ganzen Sache und wie das zusammenpassen kann. Hab den wiederum, weil wir in einer eigens dafür geschriebenen Kampagnenwelt gespielt haben, hab den Hintergrund für die Kampagne aufbereitet und Landkarten und zugeschickt und Materialien, Videogrus und sowas alles. Und sind darüber bis eben, wir sind hier in Kontakt gewesen, um damit zu reden. Und das ist auch verpflichtend, also das gehört zu dem Job dazu. Das wird erwartet als SL, dass man über diese Taverne mit den Leuten Kontakt aufnimmt. Und das ist sozusagen das Minimum, dass man in der Taverne Kontakt mit ihnen aufnimmt und Informationen austauscht. Und ich weiß, dass durchaus Leute hier sich mit denen vorher mehrfach in Zoom-Calls auch getroffen haben. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil wir uns relativ schnell darauf geeinigt haben, in dieser Gruppe, mit was für einer Edition wir spielen wollen. Aber hier gibt es sogenannten Chronicle-Mode, wo sie jede Session eine andere Ausgabe von D&D spielen. Also starten mit der ersten Box und durch mehrere von den klassischen Boxen durch und AD&D und AD&D Second Edition und so weiter und so fort. Und haben damit jetzt irgendwie 7 oder 8 Sessions bestritten. Nee, nicht 7 oder 8, mal 12. Ich glaube 12 Sessions. Und spätestens alle 2 haben sie gewechselt, in was für eine Edition sie den Charakter gebaut haben. Was bedeutet, dass die Leute, und es hieß, baut sie erst nach den 2024-Regeln und dann gucken wir rückwärts. Und wir haben zum Beispiel mit einer Spielerin geredet, die hat eine Tiefling-Druidin. Und je nach Edition war sie entweder kein Tiefling oder keine Druidin oder beides nicht. Also, und die mussten auf jeden Fall vorher eine Menge abklären. Und da weiß ich, dass der Chris, der das leitet, mit den Leuten dann Zoom-Calls aufgesetzt hat und so weiter und so fort. Kann man am Spieltisch auch eine Nackenmassage bekommen? Ich weiß es nicht. Das hat niemand gewollt. Also das hat niemand angefragt. Aber ich glaube fast, das wäre die eine Sache, die man nicht bekommen wird. D&D 4 for the win. Ja, sie haben D&D 4 gespielt. Und da war Chris relativ froh, dass zwei von den Leuten in seiner Runde Erfahrung mit D&D 4 hatten. Im Gegensatz zu den allermeisten hier. Dass sie ihnen ein bisschen mit aushelfen konnten. Ist das Event international, also englischsprachig oder deutsch? Entsprechend hat Meier auf Englisch oder Deutsch geleitet. Das ist international und englischsprachig. Und meine Spielenden waren aus Kanada und den USA gemixt. Also vier US-AmerikanerInnen und zwei Personen aus Kanada. Und dementsprechend habe ich auf Englisch gespielleitet, das ist korrekt. Und die meiste Zeit ist das auch nicht so groß aufgefallen, nur offensichtlich spreche ich das Wort Persuasion oder Persuasion etwas seltsam aus. Aber sie wollten mir auch nicht sagen, wie ich es besser mache. Who knows? Margolis fragt, wurde auch erste Edition gespielt? Ja. Sie haben, ich weiß nicht genau, mit welcher Box sie angefangen haben, aber sie mit einer der allerersten Boxen haben sie angefangen. Wow, wie war's? Anstrengend, aber besser als ich befürchtet hatte mit dem auf Englisch Spiel leiten. Also es lief schon relativ flüssig für mich, muss ich sagen. Hat vorher schon mir gedacht, so, also ich habe schon auf Englisch gespielleitet, so ist es nicht. Aber 24 Stunden ist dann doch noch ein bisschen mehr. Aber das war sogar leichter im Endeffekt, weil ich sehr viel mehr reingekommen bin. Und also mein Headspace sehr englischsprachig war. In welchem Land findet dieses Event statt? Wir sind im UK. Wir sind in Nordengland, in der Nähe von Newcastle. Konntest du oder ihr beide etwas für euch persönlich von dieser Erfahrung mitnehmen bis jetzt? Ich fand es eine ziemlich coole Erfahrung. Also es ist schon eine ganz andere Art von professionellem Spielleiten, als ich es normalerweise mache. Ich mache ja für Spielleitung dann häufig One-Shots und dann wiederum mit Leuten, die keine Ahnung von Rollenspiel haben. Und das hier war halt hochintensiv eine Kurzkampagne, aber in einer sehr hohen Dichte durchgespielt, mit allen Emotionen rauf und runter und allen Widrigkeiten, die sowas auch mitbringen kann, wenn die Konzentration zwischendurch mal aufgefrischt werden muss und so weiter. Deswegen, also ich fand es sehr wertvoll, das mitgemacht zu haben und ausprobiert zu haben und, glaube ich, keinen schlechten Job gemacht zu haben. Zumindest hat hier die Leitung oder jemand vom Team hat mir gesagt, dass das Feedback bisher sehr positiv gewesen sei. Und Jim, du fragst, würdest du es nochmal machen? Ja. Ja. Ich denke schon. Ich würde vielleicht nicht nochmal gleichzeitig eine Doku drehen. Aber ich wüsste auch nicht, warum man das nochmal machen sollte. Ich meine, ich glaube, eine reicht. Ich weiß nicht, ob sie so unterschiedlich sein werden, die Events, als dass es sich lohnen würde, das nochmal so zu machen. Hallo, Raider. Aber ich denke, wir können dann auch langsam mal Schluss machen, weil wir uns fertig machen müssen für die Abschlusszeremonie, Nico, oder?
Ja.
Dementsprechend würde ich langsam euch in den Feierabend schicken, während Nico hier nebenan versucht, Dinge zu sortieren. Aber weil er nicht derjenige ist, der sie ausgepackt hat, weiß ich nicht, ob das nicht dem Untergang, also dem Scheitern geweiht ist, dieses ja. Unterfangen.
Das würde ich nicht verstehen, wie das hier gedacht ist.
Ich habe das kleinste Spielzimmer, möglicherweise, weil ich die neueste im Team bin. Tim meinte vorhin, er hätte das Zimmer früher gehabt, das hier.
Ah.
Und das wäre auch früher nicht ganz einfach gewesen, alles unterzubringen.
Weißt du, dass die Rezeption noch spontan dazu kam?
It is I who plays at reception. Mhm. Ja. Abschlusszeremonie mit oder ohne TPK? Das wird sich rausstellen. Es gibt so eine kleine Sie nannten das eine Reihe von Skits, also von kleinen Sketchen, die sie hier dann vorführen, die zu einer Story gehören. Da ist Xenophar, der Beobachter, und Tascha gemeinsam die Taraske auf das Schloss und das Umland losgelassen haben. Und die Leute müssen jetzt zusammenarbeiten und haben einen magischen Helden erstellt, für den alle Sachen gemeinsam ausgewürfelt wurden.
Der Rack fällt nicht von dir?
Nein. Und in der Abschlusszeremonie wird das jetzt zu Ende erzählt, ob sie es schaffen, das Schloss zu retten oder dass uns unterm Hintern weggestampft wird von der Taraske, während wir fliehen müssen. Deswegen schauen wir mal, ob es ein TPK wird. Aber ich denke nicht. Okay, Nico, magst du den Stream ausmachen?
Ja. Ja.
Bitte, bitte.
Wo ist denn dein Dungeon Master's Guide hin?
Der liegt, glaube ich, da vorne.
Wir können auch einen Teaser machen.
Oh ja, wir haben den neuen Dungeon Master's Guide zugeschickt bekommen für eine Rezension. Ich glaube, die Erwähnung davon ist nicht, ist es damit nötig, ein Hashtag-Werbung? Hashtag-Werbung. Wir haben den Dungeon Master's Guide zugeschickt bekommen für eine Rezension. Möglicherweise hat er vorwurfsvoll ein Stück Dreckwäsche draufgelegt, weil er neben meinem Bett Chaos herrscht, weil ich jeden Tag mindestens 14 Stunden vielleicht nur arbeite.
Okay, das lag auch in deiner Dreckwäsche. Vielleicht aber auch nicht.
Ich finde, man hat mir keine Vorwürfe zu machen. Jegliche Verwahrlosung meinerseits ist absolut nachvollziehbar aktuell. Okay, so. Das heißt, das ist ein ordentlicher Brocken. Das sind 384 Seiten. Ich arbeite mich dadurch gerade. Einige Teile davon habe ich schon sehr aktiv benutzt. Jetzt in dieser Kampagne.
Alles lesen.
Wie die Mob-Regeln und ganz, ganz viele von den neuen bzw. überarbeiteten magischen Artefakten. Und ja. Demnächst sage ich, was ich davon halte und gebe dann eine Zahl.